Ich begrüße euch alle ganz, ganz herzlich. Es ist schön, euch wieder mal alle zu sehen. Wir haben jetzt uns länger nicht gesehen. Und bevor ich in die Predigt einsteige, möchte ich noch kurz zwei Sachen vortragen und eine Erfahrung, die viele von euch schon kennen, aber die ich trotzdem mal gerne allen kundtun möchte, die ich überschrieben habe mit dem Titel »Ja, es gibt einen Gott«. Es war das Jahr 2013. Mein Mann hatte das ganze Jahr ganz komische Schwellungen im Gesicht. Mal ist die Lippe aufgeschwollen, mal ist die Backe aufgeschwollen, mal das Auge aufgeschwollen. Er ging von Arzt zu Arzt und niemand konnte es irgendwas feststellen. Es war einfach nicht festzustellen. Ich ging dann zu meiner Hausärztin und fragte, was das sein könnte. Und sie sagte, er sollte doch bitte mal den Magen anschauen lassen. Er hatte dann auch schon einen Termin. Am Vatertag 2013, das war der 9. Mai, hat er ganz gelbe Augen, weil die Galle nicht mehr abgeflossen ist. Es kam die Untersuchung, die Bauchspeicheldrüse ist entzündet, ich musste ins Krankenhaus, es wurden Stents gesetzt, damit die Gallenflüssigkeit ablaufen konnte. Und ein paar Tage sind wir dann noch kurz in Urlaub gefahren. Am 1.6.2013 ging er offiziell in Rente. Und bei allen Blutuntersuchungen, bei allen Ultraschall- und Röntgenuntersuchungen wurde nichts festgestellt, kein Tumor, kein Nichts. Sie konnten sich nicht erklären, was das ist. Trotz allem haben uns die Ärzte empfohlen, er soll unbedingt sich operieren lassen, eine hochkomplizierte Operation. Die Ärzte wissen es, eine Wipple-Operation, wo sehr vieles gemacht werden muss, obwohl nichts zu sehen war. Aber sie waren sich hundertprozentig sicher, es ist ein Tumor. Am 5.7.2013 OP. Einige Tage später kam der Befund, es ist bösartiger Bauchspeicheldrüsenkrebs. Sie mussten den Bauchspeicheldrüsenkopf entfernen und auch einen Lymphknoten. Ging natürlich sofort weiter, Chemo, kurz vor Weihnachten noch mit Bestrahlungen. Er ist innerhalb von ein paar Monaten von 75 Kilo auf 54 Kilo abgemagert, war nur noch Haut und Knochen. Weihnachten 2013, keine Hoffnung mehr. Niemand von uns hat damit gerechnet, dass wir überhaupt noch ein Weihnachtsfest mit ihm feiern können. Es ging weiter mit Bestrahlungen im Jahr 2014. Dann die ganze Gemeinde Wolfratshausen hat intensiv gebetet und ich danke euch noch heute ganz, ganz herzlich dafür. Sehr, sehr viele Menschen haben gebetet, Gebetsgemeinschaften gegründet. Ich habe mit Kräutertees-Behandlungen angefangen, die ihm auch sehr gut getan haben. Und es gab ein ständiges Auf und Ab, immer wieder Schmerzen, immer wieder Entzündungen. Und jetzt im September 2015, also vor ein paar Monaten, waren wir in der Uniklinik in München, da wurde eine PET-Untersuchung gemacht und es ist kein Krebs feststellbar. Unserem großen Gott sei Dank, wir haben einen wunderbaren Gott und ich danke euch nochmal ganz, ganz herzlich für all eure Gebete, die ihn und vor allen Dingen auch mich durch diese Leidenszeit hindurchgetragen haben. Das Thema Flüchtlinge ist ja momentan ganz aktuell und ich habe da einen guten Text bekommen und den möchte ich euch gerne vorlesen. Man klatscht nicht, wenn Flüchtlinge irgendwo ankommen. Man nimmt sie in den Arm, nimmt sie mit nach Hause, lässt sie sich satt essen, wäscht ihnen ihre Kleidung, lässt sie ein paar Tage in Sicherheit sein und ausschlafen, lässt sie zur Ruhe kommen und Kontakt aufnehmen mit zurückgebliebenen Freunden oder Familienmitgliedern, Kindern und Frauen. Lässt sie, wenn sie nach ein paar Tagen weiterreisen wollen, weiterreisen und zwingt sie nicht, dort zu bleiben, wo man sie erwischt hat. Man interniert sie nicht in irgendein Lager und man registriert sie nicht. Man impft sie nicht zwangsweise oder trennt sie von Familienmitgliedern. Man erwischt Flüchtlinge nicht, sondern sie kommen ganz von selbst dorthin, wo man sie trifft. Man lässt sie wohnen und duldet sie nicht. Man lässt sie arbeiten und zwingt sie nicht, nichts zu tun. Man klatscht nicht, wenn einer eine Flucht von 6000 Kilometern hinter sich hat, ohne Vergewaltigung und Mord, sonst beklatscht man damit auch Waffenexport und Krieg. Wenn überhaupt, weint man vor Freude, dass sie überlebt haben. Seid vorsichtig, denn dieses Klatschen kann auch falsch interpretiert werden. Nächstenliebe wird es sein, die dieses traurige Kapitel der Menschheit beenden wird. Sucht sie in euch und ich wünsche mir, dass ihr sie findet. Aber klatscht nicht, kocht und wascht und helft und freut euch. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns das immer wieder vor Augen führen. Wir haben auch Geschwister da, die das selber wissen. Nach dem Zweiten Weltkrieg, 14 Millionen Menschen waren auf der Flucht und Deutschland lag am Boden. alles war zerbombt, niemand hatte irgendetwas und es ging, dass 14 Millionen Flüchtlinge aufgenommen werden konnten und ich denke, dass wir das mit denen, die jetzt kommen, auch schaffen können. Zum Einstieg in die Predigt lese ich jetzt den Text Johannes 17, um dann mit euch die Verse einzeln zu besprechen. Johannes 17, das ist das Gebet Jesu für seine Jünger. Johannes 17. Dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein, und du hast sie mir gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt. Nun erkennen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie angenommen und haben wahrhaft erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und glauben, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Und alles, was mein ist, das ist dein, und was dein ist, das ist mein, und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt, diese aber sind in der Welt. Und ich komme zu dir, heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, habe ich behütet. Und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Gerechter Vater, die Welt erkennt dich nicht, ich aber erkenne dich. Und diese erkennen, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen verkündet und werde ihn verkünden, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Das ist ein wunderbares Gebet, das Jesus für uns gesprochen hat und das mich schon seit langer Zeit beschäftigt und ich habe mir ein paar Gedanken dazu gemacht. Ich lese die Verse 1 und 2 nochmal. Dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben geben, die du ihm gegeben hast. Jesus betete für seine Jünger. Jesus betete für uns, für jeden Einzelnen von uns. Er betete einschließlich für alle Christen, die ihm heute nachfolgen. Er betete, dass Gott seine auserwählten Gläubigen von der Macht Satans bewahren, sie aussondern, rein und heilig machen und durch seine Wahrheit vereinen würde. Lasst uns nie vergessen, dass wir auserwählt sind. Gott hat uns auserwählt. Wir sind das auserwählte Volk. Vers 3, das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ewige Leben verlangt, dass wir durch Christus, in Jesus Christus, in eine persönliche Beziehung zu Gott treten. Nur und nur dann, wenn wir in diese persönliche Beziehung treten, kann Jesus als Fürbitter für uns eintreten. Das hat man heute in der Lektion schon. Es liegt allein an uns, es ist unsere eigene Entscheidung. Er wird niemals etwas gegen unseren Willen tun. Unsere Lösung ist ganz allein unsere Entscheidung. Nur wenn wir Christus kennen, kennen wir Gott. Vers 4. Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Ist uns jetzt wirklich bewusst, dass Jesus Gott verherrlicht und sein Werk hier auf Erden vollendet hat? Was empfinden wir denn dabei, dass Jesus für uns gestorben ist, um Gottes Werk zu vollenden? Dass sein Tod nötig war, um uns sein Leben von Ewigkeit zu Ewigkeit bei Gott und Jesus zu ermöglichen. Verherrlichen wir in unserem Leben Gott? Kann unsere Umwelt das erkennen? Wissen unsere Nachbarn, Freunde, Kollegen, wissen sie, dass wir mit Gott leben, dass Gott uns führt und lenkt? Vers 5. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Das Gebet von Jesus wurde erhört. Er wurde mit der Herrlichkeit verherrlicht, die er beim Vater hatte, ehe die Welt war. Doch inmitten dieser Herrlichkeit verliert Christus nicht die sich quälenden und abmühenden Menschen auf Erden aus den Augen. Er ist immer bei uns. Tag für Tag, jede Stunde, jede Sekunde ist er bei uns, auch wenn wir oft das Gefühl haben, dass wir alleine sind. Vers 6. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Diese über uns gesprochenen Worte sind von sehr großer Ehre. Sind wir uns im Klaren darüber, liebe Geschwister, welche große Verantwortung diese Worte für uns bedeuten? Bewahren wir wirklich noch Gottes Wort oder ist alles andere wichtiger? Welche Position beziehen wir denn, wenn biblische Glaubensgrundsätze über Bord geworfen werden? Wie reagieren wir, wenn Gottes Wort ins Lächerliche gezogen oder als Märchen abgetan wird? Stehen wir zu unserem Glauben und bekennen wir ihn ganz offen oder verstecken wir uns? Wer weiß aller, dass wir 7-Tags-Adventisten sind? Verse 7 und 8. Nun erkennen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt, denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und haben wahrhaft erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin. Und glauben, dass du mich gesandt hast. Gottes Sohn, Jesus, wurde Mensch, um uns das Wesen und den Charakter Gottes zu offenbaren. Welch eine Gnade ist, wurde uns hier erwiesen, dass Gott, der Sohn, zu uns kam. Unser Heiland gab seine himmlische Herrlichkeit auf, um zu uns zu kommen. Lasst uns das nie vergessen, liebe Geschwister, welch großes Opfer Jesus gebracht hat. Vers 9, ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Wir gehören Gott ganz und gar. Von Jesus sehr teuer erkauft. Jesus legte alle Menschen, die an ihn glauben, in Gottes Hände. Welch eine Gnade. Welch ein Segen wird uns hier zuteil, dass Jesus dieses Opfer für uns gebracht hat. Vers 10. Und alles, was mein ist, das ist dein, und was dein ist, das ist mein, und ich bin in ihnen verherrlicht. Das Leben seiner Jünger, das Leben von uns, offenbart den Charakter von Jesus und er ist durch sie in der Welt gegenwärtig. Ich hoffe, dass wir das sehr, sehr klar und deutlich offenbaren, Jesus' Charakter. Offenbart uns das wirklich, unser Leben, den Charakter und die Gegenwart von Jesus? Machen wir denn die Tür auf, wenn Jesus davor steht und anklopft? Lassen wir ihn eintreten in unser Leben, in unser Herz? Lesen wir dazu Offenbarung 3, Vers 20. Offenbarung 3, Vers 20, was uns hier gesagt wird. Offenbarung 3, Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Ja, liebe Geschwister, bitte lasst uns unsere Türe ganz, ganz weit öffnen und Jesus eintreten, damit er in uns und durch uns wirken kann. Das ist das Allergrößte und das Allerwichtigste, was es überhaupt gibt. Die Verse 11. Und ich bin nicht mehr in der Welt, diese aber sind in der Welt und ich komme zu dir, heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Jesus betet dir um die Einheit der Jünger in Liebe, so wie der Vater, der Sohn und der Heilige Geist eins sind. Das ist die stärkste Einheit, die es gibt. Das schreibt die Schwester Ellen White im Bibelkommentar. Vater, Sohn und der Heilige Geist sind eins. Verse 12. Als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, habe ich behütet, und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Es war Judas, der den Weg des Verderbens beschritt. Er war deshalb verloren, weil er Jesus verriet und nie um Vergebung gebeten hat. Wir alle sind Sünder und benötigen die Vergebung ganz, ganz dringend. Vers 13. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Freude ist ein häufiges Thema in der Bibel und in den Lehren von Jesus. Er möchte, dass wir voller Freude sind. Der Schlüssel zur unermesslichen Freude liegt darin, dass wir in inniger Beziehung mit Christus leben, der die Quelle aller Freude ist. Wenn wir das tun, wenn wir die Fürsorge und den Schutz Gottes in besonderer Weise erfahren, wir werden den Sieg erleben, den Gott selbst dann gibt, wenn die Niederlage unausweichlich erscheint. Jesus ist Sieger und wird es immer sein. Vers 14. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Die Welt hasst die Christen, weil sich christliche Werte von den Werten der Welt unterscheiden. Das merkt man immer wieder Tag für Tag. Da die Nachfolger von Christus nicht mit der Sünde der Welt kooperieren, sind sie eine lebendige Anklage gegen die Unmoral in der Welt, die so offensichtlich ist. Die Welt folgt den Machenschaften Satans, und Satan ist der erklärte Feind von Jesus und seinem Volk. Das können wir täglich sehen. Noch nie war die Christenverfolgung so schlimm wie in der jetzigen Zeit. So wie Bruder Wanicek vor einiger Zeit mal sagte, dass ISIS-Kämpfer in einen Bus eingestiegen sind und jeder musste eine Suri vom Koran aufsagen. Und wer sie nicht konnte, wurde erschossen. Darunter waren einige adventistische Brüder. Also die Christenverfolgung ist allgegenwärtig. Vers 15. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Noch nie waren die Worte unseres Heilands wichtiger als in der heutigen Zeit. Ohne Gottes Schutz und ständige Fürsorge sind wir verloren, liebe Geschwister. Das Böse nimmt überhand, und manchmal haben wir das Gefühl, dass alles verloren ist. Doch unser Heiland hat einen mächtigen Schutzwall um uns gezogen. Er bittet Gott, dass er uns bewahrt. Immer, wenn wir verzagt und traurig sind, sollten wir an diesen Vers denken. Ich lese nochmal. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Das ist ein allumfassender Schutz, den Jesus uns hier gibt. Vers 16. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Wir sind Gast auf dieser Erde. Unsere Heimat ist die neue Erde und ein Leben bei Gott. Lasst uns unser Leben hier ganz danach ausrichten und uns durch niemanden zu Fall bringen. Und wir wissen alle sehr, sehr gut, die Fallstricke Satans sind sehr, sehr vielfältig und sehr, sehr groß. Verse 17. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Ein Nachfolger von Christus wird rein und heilig, indem er dem Wort Gottes glaubt und ihm gehorcht. Ein Christ hat die Vergebung durch den Opfertod Christi bereits angenommen. Aber es reinigt unser Denken und unsere Herzen, wenn wir Gottes Wort täglich auf unser Leben anwenden. Die Bibel deckt die Sünde auf, motiviert uns, Sünden zu bekennen und erneuert unsere Beziehung zu Jesus und führt uns auf den richtigen Weg zurück. Darum ist das tägliche Studium so ungeheuer wichtig. Vers 18. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Jesus bat Gott nicht, die Gläubigen aus der Welt herauszunehmen, sondern sie in der Welt zu gebrauchen. Er will jeden Einzelnen von uns in der Welt gebrauchen. Weil Christus uns in die Welt sendet, dürfen wir nicht versuchen, aus der Welt zu fliehen oder alle Beziehungen zu Nichtchristen zu meiden. Wir sind aufgerufen, Salz und Licht zu sein und das zu tun, wozu Gott uns ausgesandt hat. Margret, kannst du mal? Lesen wir dazu bitte Matthäus 5, die Verse 13 bis 16. Matthäus 5, Verse 13 bis 16. ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ich habe als Demonstration drei verschiedene Arten von Lichter gebracht. Ein ganz kleines Licht, ein mittleres Licht und ein großes Licht. Und jeder von uns ist dazu aufgerufen, sich zu entscheiden, zu welchem Licht er sich denn stellen möchte, wo er denn persönlich steht, wie sein Licht denn leuchtet. Also ich persönlich würde mich da einordnen, vielleicht mal da dazwischen drin, ganz, ganz selten mal bei dem großen Licht. Noch toller wäre es, wenn eine Fackel dastehen würde, aber das ist zu gefährlich im Innenraum. Aber möge jeder darüber nachdenken, welche Art von Licht wir denn sind. Unser Ziel sollte das große Licht sein, dass wir den Menschen dieses große Licht sind und leuchten. Vers 19. Und heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Alle, die Gott führt, werden eine Hochachtung vor der Heiligen Schrift zeigen, in der Gottes Stimme zu hören ist. Vers 20. Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Jesus betete für alle, die ihm nachfolgen würden, auch für dich und für die Menschen, die du kennst. Er betete wirklich für jeden Einzelnen von uns und alle, die draußen sind und noch warten auf Gottes Botschaft. Er betete um die Einheit. Er betete um den Schutz vor dem Bösen und Heiligkeit. Die Tatsache, dass Jesus für uns betete, sollte uns Zuversicht geben, während wir für sein Reich arbeiten. Wir genießen einen ganz besonderen Schutz. Jesus hat uns eingehüllt in einen ganz besonderen Schutzmantel. Lasst uns es nie vergessen. Vers 21. Auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Christus ist eins mit dem Vater. Doch Christus und der Vater sind zwei bestimmte Persönlichkeiten. Doch die Einheit, die zwischen Christus und seinen Nachfolgern besteht, hebt die Persönlichkeit keiner der beiden Seiten auf. In Gesinnung und Absicht im Wesen sind sie eins, aber nicht in der Person. Einheit mit Christus errichtet ein Band der Einheit untereinander. Die Einheit ist der überzeugendste Beweis an die Welt, für die Majestät und Tugend Christi und für seine Macht, Sünden wegzunehmen. Vers 22. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Der innige Wunsch von Jesus galt der Einheit seiner Jünger. Er wollte, dass sie zu einem mächtigen Zeugnis für die Realität der Liebe Gottes vereinen, so wie er das beim Volk Israel immer schon versucht hatte. Sie sollten immer ein Zeugnis sein für die Liebe Gottes. Trage ich dazu bei, den Leib Christi, die Gemeinde zu einen? Wir könnten für andere Christen beten, Klatsch vermeiden, anderen Mut machen, in Demut zusammenarbeiten, wie schwierig ist es, man braucht bloß die Ausschusssitzungen anschauen. Deine Zeit und dein Geld investieren, Christus ehren und dich weigern, dich durch Diskussionen über Tränen die Einzelheiten ablenken zu lassen. Und wie sehr versucht Satan uns zu entzweien. Überall versucht er es, in der Familie, überall in der Gemeinde, ganz egal, am Arbeitsplatz. Gott betete auf der Grundlage der Einheit der Gläubigen mit ihm und dem Vater für die Einheit unter den Gläubigen. Christen können Einheit untereinander erfahren, wenn sie in der Verbundenheit mit Gott leben. Zum Beispiel ist jede Rebe, die mit dem Weinstock verbunden bleibt, auch mit allen anderen Reben verbunden, die am Weinstock bleiben. Lasst uns dazu Johannes 15, Verse 1 bis 8 lesen. Johannes 15, Verse 1 bis 8. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Wer jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Ja, liebe Geschwister, lasst uns ganz, ganz viel Frucht bringen und viele Menschen zu Gott führen. Der Vers 23, ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Ja, liebe Geschwister, lasst uns alles tun, dass Jesus in uns ist und wir eins sind mit ihm. Lesen wir dazu nochmal Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Bitte, liebe Geschwister, lasst uns das nie vergessen. Ohne ihn können wir nichts tun. Vers 24. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Lasst uns dazu lesen, Apostelgeschichte 7, Verse 55 und 56. Apostelgeschichte 7, Verse 55 und 56. Er aber, voll Heiligen Geistes, blickte zum Himmel empor und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und er sprach, sieh, ich sehe den Himmel offen und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Liebe Geschwister, mögen auch wir, wie Stephanus, einmal die Herrlichkeit Gottes sehen und anbeten und danken vor ihm niederknien für das, was er für uns getan hat. Vers 25. Gerechter Vater, die Welt erkennt dich nicht. Ich aber erkenne dich und diese erkennen, dass du mich gesandt hast. Leider erkennt die Welt unseren Vater nicht mehr. So viele irrige Meinungen und Ansichten sind auf den Weg gebracht worden. Wie viel Leid und Elend könnte den Menschen auf der Erde erspart bleiben, wenn wir im Glauben vorangeben würden und unseren großen Gott bezeugen würden. Den Gott, der auch heute noch täglich Wunder über Wunder vollbringt. Die Ramona hat es vorhin berichtet. Ich konnte es von meinem Mann bezeugen. Heute noch passieren Wunder über Wunder. Nur leider können die Menschen die Wunder nicht mehr sehen oder sie wollen sie auch nicht mehr sehen. Lasst uns ihnen dabei helfen, dass sie mit offenen Augen durch die Welt gehen und seine Segnungen kennen können. Es ist unsere Aufgabe. Und wenn wir heute die Missionsarbeit haben, wenn wir heute ins Altersheim gehen, denkt daran, diese Menschen sehnen sich nach Gott. Viele kennen Gott vielleicht gar nicht. Vers 26. Und ich habe ihnen deinen Namen verkündet und werde ihn verkünden, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Gott liebt uns. Immer. Er reicht uns seine Hand und wartet darauf, dass wir sie nehmen und seine Segnungen und Verheißungen in Anspruch nehmen. Wollen wir das tun, liebe Geschwister? Wollen wir das hier und heute tun? Was hält uns davon ab? Wollen wir dabei sein bei diesem Ereignis, das Gott uns verheißen hat? Lesen wir dazu Offenbarung 21, Verse 1 bis 5. Offenbarung 21, Verse 1 bis 5. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für einen Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Liebe Geschwister, auf diese Worte, diese Verheißung Gottes können wir uns verlassen, denn sie sind wirklich wahrhaft und gewiss. Lasst uns das nie vergessen und immer daran denken. Ich möchte abschließen mit einem wunderbaren Gedicht von Jürgen Werth. Der Himmel ist nicht oben, seit Jesus ist er hier. Die Grenzen sind verschoben, geöffnet ist die Tür. Das Wunder ist geschehen, Gott selbst hat uns besucht. Und jeder kann ihn sehen, der es mit ihm versucht. Sein Licht reißt aus der Ruhe, die uns den Blick verstellt. gibt unseren Füßen Schuhe und schickt uns in die Welt. Er hat ein Ziel gegeben, das alle Mühe lohnt. Lehrt uns den Himmel leben, der jetzt schon bei uns wohnt. Amen.